Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 9. Juli 2025. Das lange Warten hat ein Ende. Heute Nachmittag Start 17.00 Uhr. Ich zähle auf Sie. Weltwoche Daily Livestream. Wir haben die Gelegenheit, miteinander live zu diskutieren. Stellen Sie Fragen, bringen Sie Anregungen, Kritik. Alles ist willkommen. Sie sehen uns auf weltwoche.ch/live, weltwoche.ch/live oder aber benutzen Sie den Weltwoche Daily YouTube Kanal. Eine oder die andere Variante sind da passend. Wenn Sie in der Sendung live dabei sein wollen, schicken Sie uns Ihre Fragen, Anregungen, Kritik per Mail, fragen@weltwoche.ch, fragen@weltwoche.ch oder benutzen Sie das Formular weltwoche.ch/sprechstunde/. Meine Kollegen um Roman Zeller werden dann ausgewählte Zuschauer kontaktieren, damit sie live ohne Netz und doppeltem Boden in der Sendung dabei sein können. Ich freue mich darauf. Ich sage jetzt etwas Positives über die Bundesrepublik Deutschland, weil mit einfach zu viel Negativismus in den Medien und in der Politik herumgeistert. Die deutsche politische Debatte ist viel interessanter als noch vor 10, 15 Jahren. Sie debattieren, sie diskutieren wieder über richtige, ernsthafte Themen. Es finden Auseinandersetzungen, richtige Streitereien statt. Aber das hat man sich irgendwie schon abgewöhnt. Und dieses bräsige, komatöse Käseglockenklima, das da die letzte Kanzlerin um sich herum verbreitet hat, das ist vorbei, das gehört jetzt der Geschichte an und Sie haben wieder echten Streit, echte Auseinandersetzung. Das ist zwar mühsam, die Zeitungen schreiben dann immer wieder von der wachsenden Polarisierung, von der Spaltung, aber das, meine Damen und Herren, ist die Essenz der Demokratie. Auseinandersetzung, Streit ist das Lebenselixier nicht nur der Frauen, sondern auch der Demokratie. Und ohne Streit ist die Beziehung tot und ist eben auch die Demokratie tot. Und ich meine jetzt nicht einfach den keifenden, sinnlosen Streit, sondern den sachlichen Streit, das Ringen um Argumente. Aber all diese Themen, die man ja schon vor Jahren hätte kommen sehen, über die man aber nicht gesprochen hat, Migration, Ausplünderung des Sozialstaates, Verfall der öffentlichen Infrastrukturen, Verfall der Wehrfähigkeit, der Verteidigungsfähigkeit, nicht Kriegstüchtigkeit da, diese sprungbereite, zähnefletschende Aggressivität, die machen wir in der Sendung nicht mit, aber auch das ist ja schon lange im Argen, aber eben in diesen dekadenzsüßlichen Zeiten da des allgemeinen Wohlergehens glaubte man sich darum herummogeln zu können, oder man hat gar nicht gemerkt, wie einem unter dem Hintern die Bundesrepublik letztlich kaputt gegangen ist. Viele haben es schon gemerkt. Unter anderem hat es gemerkt der Thilo Sarrazin, der Experte, der eigentlich in allen seinen Befunden durch die Wirklichkeit bestätigt, ja sogar noch überholt wurde. Es ist schlimmer herausgekommen, als er sich das ausgewählt hat, der große Realist unter den ehemaligen deutschen Spitzenpolitikern. Er hat ja in Berlin in führender Stellung als Finanzsenator gewirkt und dann auch im Vorstand der Deutschen Bundesbank. Aber jetzt, abgesehen von all diesen Missständen und Miseren, von dem wirtschaftlichen Niedergang, die gute Nachricht besteht eben darin, dass jetzt in der Politik diese Themen wieder diskutiert werden. Und das ist der erste Schritt zur Lösung. Und auch wenn man dann zu wenig Fortschritte zu sehen glaubt, es gibt immer zu wenig Fortschritte, so ist doch die Richtung in dem Sinn hoffnungsermöglichend, sagen wir es mal etwas zurückhaltend. Also bitte verzweifeln Sie nicht. Und ich weiß, es gibt viele Deutsche, die möchten am liebsten heute und nicht erst morgen in die Schweiz auswandern. Aber wir können, selbst wenn wir die Alpen aushöhlen, wir können einfach nicht 80 Millionen Deutsche unterbringen. Ihr müsst schon schauen, dass euer Land da wieder auf die gesunde Spur kommt. Was sind die Themen, was sind die Aktualitäten des heutigen Morgens? Wehrpflichtbefürworter in der AfD setzen sich gegen Parteichef Chrupalla durch. Ja, die Wehrpflicht ist auch so ein Ding, das jetzt plötzlich wieder zu oberst auf der Agenda steht. Und die Wehrpflicht ist richtig, die allgemeine Wehrpflicht, dass eben auch die Jungen wieder Militärdienst machen müssen. Das ist auch eine Lebensschule, das ist eine Führungsschule. Aber eben in diesen beliebigen, frivolen Zeiten des wirtschaftlichen Überflusses, der aber dann plötzlich sehr schnell versickert und nicht mehr da ist. In diesen Zeiten hat man geglaubt, das kann man alles über Bord werfen. Ja, etwas die Sorglosigkeit da des überschüssigen Wohlstands, der den Wirklichkeitssinn der Leute einschläfern kann, aber eben nicht für immer zum Glück, das kommt dann wieder zurück. Auch eine interessante Debatte, wie jetzt um die Besetzung des Verfassungsgerichts in Deutschland gerungen wird und um diese Frau Brosius Gersdorf, die jetzt zusehends unter Druck gerät, vor allem auch bei der CDU-CSU. Und jetzt meldet sich auch der Historiker, der bürgerliche Historiker, der Andreas Röder zu Wort, der sagt, dass in vielerlei Hinsicht passt diese Richterin überhaupt nicht zu einem bürgerlichen Profil. Also man sollte der gar keine Stimme geben. Und für den Fraktionschef der CDU-CSU, für den Jens Spahn, wird das keine so einfache Angelegenheit, jetzt hier seine Kollegen auf die Spur zu bringen. Die höhere Ironie der Aberwitz besteht ja darin, dass die politische Einflussnahme auf diese Richterbesetzung gigantisch ist. Gleichzeitig lesen wir aber in der Welt, dass sich die EU und damit natürlich auch Deutschland laufend Sorgen darüber macht, dass die Politiker zu viel Einfluss nehmen auf die Richterwahlen, zum Beispiel in Polen oder in Ungarn. Dabei ist es in Deutschland vermutlich in einer Intensität jetzt im Gange, der politische Einfluss auf die Richterwahlen, dass sie selber gar nicht merken, dass sie das tun, was sie den anderen eigentlich vorwerfen. Also wirklich sehr interessant im Moment, was läuft. Und wenn man das etwas aus sicherem Abstand beobachten kann, dann geht es einem vermutlich auch noch ein bisschen besser, als wenn man direkt ausgesetzt wird. Aber eben auch hier, wir betonen das Positive, dass dieses Verfassungsgericht jetzt in seiner ganzen politischen Driftigkeit, in seiner Brisanz erkannt wird und dass das in der Debatte erörtert wird. Das hat es doch früher kaum einmal gegeben. Ich kann mich auf jeden Fall nicht erinnern, dass mit diesem akuten politischen Bewusstsein jetzt diese Diskussionen geführt werden. Das zumindest ist ein gutes Zeichen. Klima sei kein Thema mehr, schreibt Tobias Blanken in der Welt. Ja, das ist klar. Die Klimapolitik ist auch eine Frucht der Hochkonjunktur. Wenn die Leute sich keine Sorgen mehr machen um die Strompreise, um die Teuerung, um die Güter, die sie da kaufen können, um die Mietpreise, um die Arbeitsstelle, ja, dann fangen sie sich an, Sorgen zu machen über das Weltklima in 100 Jahren. Aber wenn eben die unmittelbaren Schwarzbrotthemen wieder drücken, ja, dann rückt eben diese Klimarettung, das Klimaevangelium in 100 Jahren etwas in den Hintergrund. Rätsel um Ex-Trigema-Chef. Medien berichten von Einsatz bei Person mit Schussverletzung. Wolfgang Grupp, der populäre, rhetorisch hochvirtuose, zupackende Unternehmer da der Trigema-Gruppe, ist eben in die Schlagzeilen geraten. Eine mysteriöse Geschichte. Mehr können wir darüber hier im Moment nicht sagen. Dann ganz interessant, jetzt in Amerika. Donald Trump scheint wieder einmal seinen außenpolitischen Kurs zu wechseln. Ich betone scheint und ich glaube nicht, dass er seinen Kurs wechselt. Aber so wird es jetzt dargestellt in den Medien. Er hat sich sehr dezidiert kritisch über den russischen Präsidenten Putin geäußert und gesagt, von Putin kommt also sehr viel Bullshit gegen die Vereinigten Staaten. Er sei zwar sehr nett am Telefon, aber das sei alles bedeutungslos, weil der Krieg da laufend weitergeführt werde. Deshalb habe er sich entschlossen, jetzt Verteidigungswaffen an die Ukraine zu liefern. Auf die Frage, eben nach dem Stopp, dann die Gegenfrage von Trump, er könne sich nicht erinnern, diese Waffenlieferung jemals gestoppt zu haben. Also eine weitere Volte hier des US-Präsidenten. Aber es ist eben schon interessant, und das wird jetzt natürlich in den deutschen Medien wieder so ausgelegt, ja, endlich merkt auch der Trump, dass man mit diesem Putin keinen Frieden schließen kann und so weiter und so weiter. Ich wage auch hier einmal mehr die Gegenthese und sage, aus russischer Sicht ist ja klar, und das ist jetzt eine nüchterne Betrachtung, dass wenn man einen Krieg gewinnt und sie gewinnen ihn, auch wenn die Washington Post schreibt jetzt plötzlich, ja, es sei also schon noch möglich, dass die Ukraine diesen Krieg verlieren könne. Ich meine, unglaublich, dass die amerikanischen Leitartikel offensichtlich der Auffassung sind, die Ukraine gewinne diesen Krieg. Nein, die Russen gewinnen ihn. Und darum haben sie im Moment kein Motiv, ihn aufzuhören. Und sie haben auch kein Vertrauen in ihre westlichen Verhandlungspartner, weil sie x-mal über den Tisch gezogen worden sind und weil eben von westlicher Seite die russischen Warnungen und Mahnungen und Diplomatieversuche bezüglich einer Beendigung der Osterweiterung oder einer diplomatischen Beilegung der Ukraine-Krise, die seit 2014 tobt, dass diese diplomatischen Initiativen von Russland abgeschmettert wurden von westlicher Seite. Und die Erwartung, dass jetzt der Putin plötzlich wie ein Kätzchen da schnurrt und sich da auf dem Schoß kuschelt des amerikanischen Präsidenten, das ist doch ein bisschen weltfremd. Interessant bleibt aber gleichzeitig, das wird jetzt in den deutschen Medien etwas heruntergespielt, dass Trump natürlich neben diesem Muskelspiel jetzt auch mit den Waffenlieferungen hier wieder etwas gegensteuert, Druck aufsetzen auf die Russen, wobei es ist eben zu wenig Druck, wenn die Amerikaner keine Bodentruppen schicken. Gleichzeitig hält er aber die diplomatischen, die Gesprächskanäle offen, um eben auf diesem dialogischen Weg, auf dem Verhandlungsweg einen Frieden zu erreichen. Also Trump bleibt der nach wie vor einzige profilierte Politiker auf westlicher Seite, der wirklich willens ist, mit den Russen auch diplomatisch zu verkehren. Natürlich im Trump-Stil. Man muss immer auch etwas auf den Tisch klopfen. Man muss ein Druckmittel haben. Und Trumps Sprüche zeigen auch an, dass er natürlich realisiert hat, dass die westliche Seite sich verspekuliert hat, dass jetzt die Russen am längeren Hebel sitzen. Und auch mit dieser BRICS-Veranstaltung in Brasilien ist doch ein kompletter Unsinn zu behaupten, die Russen seien isoliert. Die Europäer scheinen mir da viel mehr isoliert, vor allem auch isoliert im geistigen Gefängnis, in das sie sich selber eingebunkert haben. Trump says Putin feeds US Bullshit about ending war in Ukraine, soweit das Wall Street Journal. Merz verliert Rückhalt, SPD fällt auf Tiefstand, neue Umfragen, neue Untersuchungen. Ja, das überrascht nicht. Die deutschen Wähler haben ganz klar Mitte rechts gewählt, also mit der CDU, CSU und der AfD eigentlich eine bürgerliche Wende verlangt. Aber eben jetzt verkrümmt man sich dahinter Brandmauern und macht sich das Leben unnötig kompliziert und verwirkt da gewissermaßen den demokratischen Prozess. Und logisch, zusammen können die SPD und die CDU/CSU diese bürgerlichen Wahlversprechen ja gar nicht umsetzen. Im Bereich der Migration, in anderen Fragen, da werden sie sich doch nie einig. Und wenn man versucht, so eine Art halblauwarme Kompromissformel auszubrüten, ja, dann schlägt das eben aufs Gemüt bei beiden Parteien, beziehungsweise auf die Umfrageresultate. Also mit der Amtsführung von Friedrich Merz sind immer weniger Deutsche einverstanden. Nur noch 35% der Bundesbürger. In der Vorwoche waren es noch 42%. Besonders die Entscheidung natürlich bei der Stromsteuer, die Haushalte nicht zu entlassen, schlägt da auf die Beliebtheit. Die AfD liegt jetzt bei 24%, die Linke bei 11%, die CDU bei 27% und die SPD bei also wirklich debakulösen 13%. Die AfD Brandenburg machen weiter wie bisher, also nicht diese Anstands- und Stilpirouetten und Stildebatten wie die Berliner AfD. Die Brandenburger AfD sagt, die Fraktionschef Hans-Christoph Berndt, man müsse oft heftig reagieren können und werde genauso weitermachen wie bisher, also keine neuen Benimmregeln. Stildebatten lenken vom Inhalt ab, meine Damen und Herren, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und abgesehen von ein paar belasteten Schlagwörtern, muss man sich nicht, meines Erachtens, allzu sehr auf die Ausdrucksweise kaprizieren. Entscheidend ist die Botschaft. Und eben die, die immer über den Stil reden, über den Anstand, über die Benimmregeln, das sind meist selber die Unanständigsten. Und vor allem haben die kein Interesse, über den Inhalt zu sprechen. Benjamin Netanyahu nominiert US-Präsident Trump für den Friedensnobelpreis. Das haben wir hier übrigens in dieser Sendung auch schon getan. Für die Abraham Accords, jetzt auch für die Vermittlungen zwischen Israel und Iran. Und ist interessant, dass eben Donald Trump sich nicht voll auf die Seite Israels geschlagen hat. Er hat seinen Kollegen Netanyahu auch ermahnt, die Flugzeuge da zurückzupfeifen. Sie erinnern sich, als es bei dem Waffenstillstand zu einzelnen Verletzungen kam, angeblich durch die iranische Seite, wollten die Israelis stark zurückschlagen. Trump hat gesagt, nein, macht das nicht. Versuchen wir, an dieser Waffenruhe festzuhalten. Und das ist unter anderem ein Grund dafür, dass Netanyahu Trump für den Friedensnobelpreis vorschlägt. Beide sind sich übrigens einig, dass man im Nahen Osten, in Israel, jetzt keine Zwei-Staaten-Lösung machen sollte. Netanyahu bekräftigt einmal mehr, der Gazastreifen zeige, dass diese Zwei-Staaten-Lösung nicht funktioniert, denn man hat dort nicht einen Staat installiert, sondern ein Terroristennest mit Führung der Hamas, unterkellert und unterbunkert, auch zivile Wohngebiete. Das wird mir einfach zu stark ausgeklammert von den Israel-Kritikern und von den Palästinenser-Befürwortern, dass eben hier tatsächlich diese Hamas-Organisation den ganzen Gazastreifen und damit eben auch zivile Wohngebiete sozusagen unterbunkert hat, um gewissermaßen dann oben auch einen menschlichen Schutzschild hinzulegen. Das ist für mich auch ein Kriegsverbrechen. Natürlich ist das, verstößt das auch gegen die Kriegsregeln, wenn die Zivilisten sterben. Aber das wird dann immer wieder ausgeblendet von diesen Israel-Kritikern. Und da werden sie der Situation nicht gerecht. Deshalb sagt Netanyahu, nein, die Zwei-Staaten-Lösung gilt für mich nicht. Und Trump scheint ihm in diesem Punkt beizupflichten. Dies die Nachrichten, dies die wichtigsten Meldungen am heutigen Tage. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Und ja, ich freue mich dann spätestens heute Nachmittag wieder im Weltwoche Daily Live Read. Bis dann wünsche ich Ihnen einen schwungvollen Start in diesen heutigen Tag. Bis bald. Und ja, bitte schreiben Sie mir immer, wenn Ihnen etwas nicht gefällt, wenn Sie etwas anders sehen, Argumente. Ich versuche, das immer wieder einzubauen und auch mit diesen Argumenten sich auseinanderzusetzen. Heute Nachmittag haben wir dann auch die Gelegenheit, dies live zu tun auf diesem Sender. Ganz herzlichen Dank. Bis dann.